It is time to stop seeing. It is time to listen.
A new world opens up.
You afraid of a little emotion?
Can we erase the music?
They are evolving away from the human path.
I think it'll be a revelation.
Ihr hört den kritischen Filmpodcast Folge 125 mit Professor Dr. Markus Stiegelegger.
Hallo Christian, hallo allerseits.
Und heute sprechen wir erneut über Crimes of the Future von David Cronenberg, aber heute ist es nicht der Film von 1970, sondern der von 2022. Es wird operiert, es wird seziert, es wird transformiert. Schön ist es, ich bin Christian Eichler. Long live the new Flash. Markus, schön, dass du die Zeit gefunden hast, um mit mir ein bisschen über den neuen Cronenberg zu sprechen. Du bist Filmwissenschaftler, das wissen wahrscheinlich alle, Podcaster auch bei den Projektionen und sehr, ja, prolific, sagt man, glaube ich, auf Englisch. Woran sitzt du gerade?
Oh, gerade beende ich ein Buch über die Seduktionstheorie des Films, eine Art Update meiner Habil-Schrift, die ich unter dem Titel Film als Medium der Verführung im Springer Verlag nächstes Jahr rausbringe. Springerwissenschaft natürlich.
Mhm, ja. Okay, kommt nächstes Jahr dann
also im Frühjahr, aber das schreibe ich gerade zu Ende.
Müssen wir natürlich anhand dieses Films vielleicht auch nochmal drüber reden. Ich fand vor allem witzig, Lea Seydoux, ne? Da ist das ja schon fast so im Nachnamen yeah. drin. Aber wir sprechen über den neuen Film von David Cronenberg. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast. Ich finde, es gibt wenige RegisseurInnen, bei denen der Name schon fast so synonym mit dem ist, was da passiert. Also ich finde schon, wenn man Cronenberg hört, klingt es schon so wie der Prozess, jemandem irgendwie etwas anderes einpflanzen zu wollen oder zu schauen, was dann aus diesem Eingepflanzten wird, beziehungsweise aus der Person. Er selbst, im Gegensatz zu vielen, ja, vielleicht abgründigeren Filmen, die er gemacht hat, ist ja sehr witzig und sympathisch auch. Das haben wir dieses Jahr nochmal in Cannes erleben können, wo ja dieser neue Film Premiere gefeiert hat. Und Markus, wir haben zusammen mit Lukas Bawenschik hier ein zweiteiliges Special mal gemacht zu David Cronenberg. Ihr habt auch in Projektionen schon drüber geredet. Bei uns war das, glaube ich, hier fast 5 Stunden am Ende lang oder so. Und ganz am Ende ging es um die Frage, darum geht's immer bei unseren Specials, wenn die Regisseure, Regisseurinnen noch leben, was würden wir uns als nächstes wünschen? Wohin geht die Reise? Und bei Cronenberg war es ja so, dass es am Ende viel diesen Abgesang auf die USA und auch auf Hollywood gab, also History of Violence, Eastern Promises, Maps to the Stars, Cosmopolis. Und dann war so ein bisschen die Frage, soll er weiter in diese Richtung gehen oder würden wir uns von ihm nochmal Body Horror wünschen, also das Wort oder das Konzept auch für das er steht. Und ich glaube, wir haben alle gesagt, wir könnten uns das schon nochmal vorstellen, wissen aber nicht genau, finanziert das jemand, wie sieht's aus? Und jetzt ist nochmal so ein Film gekommen, deswegen würde ich mich erstmal fragen, hast du dich darüber gefreut? Du hast ja auch ein Buch über ihn herausgegeben.
Ja, also ich finde, dass der neue Film durchaus in einer logischen Folge steht, denn Cronenberg hatte ja nicht, wie das einige Kritikerinnen und Kritiker aktuell behaupten, so abgeschlossene Phasen in seiner Karriere und dann so 87, da ändert sich alles und dann kommt irgendwie so dieses psychologische Dramending. Mhm, ja. Das halte ich wirklich für falsch, denn es ist so, dass er immer wieder zurückgekehrt ist zu Konzepten, die er seit seinen ersten Kurzfilmen untersucht. Und der Titel, diese Doppelung, dass er an seinen ganz frühen Film Crimes of the Future hier anschließt, ist, denke ich, ein Zeichen, dass er das durchaus bewusst macht. Ich habe mich gefreut, dass er zu Konzepten zurückkehrt, die er in von Shivers über Videodrome, über Dead Ringers, Existenz natürlich, Crash und so weiter immer weiterentwickelt hat. Und ich würde also das durchaus als so eine meandernde Entwicklung durch sein Werk hindurch betrachten. Und Crimes of the Future ist meines Erachtens ein metareflexives Werk, in dem er als Künstler sich selbst und seine Karriere und seine wesentlichen Motive reflektiert. Viel mehr als in den Filmen, die jetzt unmittelbar davor waren, die du genannt hast.
Mhm. Ja, finde ich ganz interessant als Deutung, weil ich das auch so gesehen habe. Gerade Viggo Mortensen mittlerweile mit weißem Haar, der immer wieder das gleiche Organ in leicht anderer Form ausbrütet und so weiter, ne? Der damit konfrontiert wird mit der Frage, wo ist denn hier die Philosophie, was soll denn daran Kunst sein und so. Das fand ich auch angenehm spätwerklich eigentlich, obwohl es halt, und das ist dann vielleicht das, was wir nicht mehr so gehabt haben in den letzten Filmen, visuell halt auch stärker in diese Body-Horror-Richtung geht, dass wir so seltsame Gerätschaften haben, die wir auch schon aus seinen früheren Filmen kennen, vielleicht hier so ein bisschen so eine Mischung haben. Ganz kurz, worum es geht, ich glaube, da können wir lange zusammen jetzt drüber reden. Ich werde das jetzt nicht alles hier abreißen. Wir spielt in einer nicht ganz klar definierten Zukunft. Viggo Mortensen spielt hier die Hauptrolle. Saul Tänzer heißt der ein ja Performance-Artist eigentlich ist, zusammen mit seiner Kollegin Caprice, bei denen wir am Anfang nicht ganz wissen, ist das nur eine berufliche Beziehung, ist das vielleicht auch eine Liebesbeziehung, ist das vielleicht auch eher sowas wie eine Ehe, weil sie da ja, oder eine Paarbeziehung, weil sie zusammenleben, der in der Nacht immer wieder neue Organe gebiert in seinem Körper und sie schneidet ihm die oder operiert ihm die vor Publikum wieder raus. Warum ist das möglich oder beziehungsweise wie der stellt sich das da in diesem Film? Es ist so, dass das in sehr dreckigen, eigentlich so Lagerhallen, Schrägstrich Ausstellungsräume, also er weiß schon genau, warum er dieses Setting, glaube ich, so gewählt hat. Da findet das statt, weil die Menschheit in dieser Zukunft, die Cronenberg hier zeichnet, ja, zwei große Veränderungen durchgemacht hat. Erstmal, sie spüren, so wie ich es verstanden habe, nicht überhaupt gar keinen Schmerz mehr, aber sehr viel weniger Schmerz, beziehungsweise ist das wahrscheinlich diskutabel. Und die andere Sache, es gibt keine richtigen Viren mehr oder Bakterien, die den Körper angreifen können. Deswegen kann man sich selbst Leid zufügen, ohne dass man da große Schmerzen verspürt. Und das führt dazu, und natürlich, man kann das öffentlich überall machen, ohne dass man das entzündet, dass man krank wird. Und das führt aber wiederum dazu, dass das fetischisiert wird und so eine Art neuer Sex oder eine neue Erotik wird. Kristen Stewarts Charakter sagt auch in dem Film Surgery is the new sex, was natürlich auch so ein bisschen so ein Echo von Videodrome, Long live the new flesh. Ne? Das klingt fast so ähnlich aufgesagt, finde ich, dieser Satz ist. Und das ist aber nicht alles, was wir in diesem Film sehen, sondern wir sehen auch, dass ganz am Anfang ein Kreuzfahrtschiff liegt irgendwie umgekippt im Meer. Ein Junge sucht irgendwas und isst danach einen Mülleimer auf oder beißt da rein, wird danach von seiner Mutter im Schlaf, wie heißt es, erstickt. Und wir wissen nicht genau, was ist eigentlich damit los. Also die eine Ebene, die wir sehen, ist, oder vielleicht mehrere Ebenen, einmal, wie sieht die zukünftige Gesellschaft aus, nachdem sich die Menschen so verändert haben? Wie leben die? Was bedeutet Erotik da? Die andere Frage ist, was war mit diesem Kind, das Plastik gegessen hat? Was passiert genau in Saul Tänzers Körper eigentlich, der ja immer wieder diese Organe rausschneidet? Und noch so ein bisschen dystopisch Science-Fiction-Ebene, was will eigentlich die Regierung? Denn wir merken, es gibt so eine Regierungsorganisation, die versucht, diese abgeschnittenen Organe zu sammeln, weil sie nicht möchte, dass der Mensch sich evolutionär weiterentwickelt. Vielleicht erstmal so viel zu dieser ganzen Sache, die wir da gesehen haben. Mhm. Willst du dir mal irgendwas rausgreifen und damit anfangen, darüber zu reflektieren?
Wir können da eigentlich überall reinstechen und es platzt auf und irgendwas ergießt sich über uns. Ich finde, was mir eben aufgefallen ist, als du das zusammengefasst hast, die Namen sind ja bei Cronenberg nicht immer, nicht in jedem Fall, aber in diesem Fall interessant. Saul ist ja in der hebräischen Mythologie, da müssen wir bedenken, dass Cronenberg ja aus einer jüdischen Familie kommt und damit vermutlich vertraut ist. Saul war derjenige, der die israelischen Stämme vereint hat und zu einem größeren Ganzen zusammengeführt hat. Und Tänzer ist ja, kommt von Tens, meiner Meinung nach, was verdichten heißt. Also es ist dichter damit. Ja. Und interessant ist, dass die Partnerin von Saul Tänzer Caprice heißt. Und Caprice ist ein verspieltes Musikstück. Also quasi eher so eine Leichtigkeit, die eben nicht diese existenzielle Dimension zu tragen scheint. Da scheint mir eine Wertigkeit drin zu liegen. Während eben darüber diskutiert wird in Dialogen innerhalb des Films, ist nicht Caprice die Künstlerin, die also seine Organe da freilegt, mhm, und ist nicht Saul einfach nur der Rohstoff, auf dem gearbeitet wird. Und dann wird dann argumentiert, nein, also es ist ja der Wille, sich zur Verfügung zu stellen und sein Inneres nach außen zu kehren. Mhm. Und das ist ganz klar, dass Cronenberg sich selbst, wie in all seinen Filmen, gibt es ja immer ein alter Ego in seinen Filmen, also jemand, der für ihn steht. Und oft ist es der Protagonist, bei Videodrome zum Beispiel ganz eindeutig auch schon. Und hier ist es auch Saul Tenser, also der Künstler, der sein Inneres nach außen kehrt und sich opfert. Also er bringt dieses ultimative physische Opfer und wird dadurch zu einer Art Prophet. Ne? Mhm. Also das heißt, er ist ja am Ende, dass wir spoilern natürlich hier auch.
Ja, der Film ist sehenswert, falls ihr den noch schauen wollt genau. Und nicht gespoilert werden
jetzt
wollt.
Kommt's. Macht das jetzt. Ja. Am Ende des Films ist es ja so, dass er diesen toxischen künstlichen Riegel ist, der ja alle vergiftet, und er scheint darin seine neue Nahrung zu finden, und dann beruhigt sich ja alles. Er ist ja nicht in der Lage, normale Nahrung mehr aufzunehmen. Und das ist zum Beispiel etwas, was in dieser Logik dann ihn tatsächlich zu dem ersten neuen Menschen, dem transhumanen Menschen in diesem Sinne macht.
Mhm. Finde ich auch total interessant, diese Figur von ihm und auch die Doppelung, die wir eigentlich sehen, dass der Film darauf hinausläuft, dass er, ohne dass es ihm jemand vorher eingepflanzt hat, am Ende da rauskommt, dass die Organe oder das Organ, was sich immer wieder gebärt in seinem Körper, dazu führt, dass er Plastik essen kann oder Toxic Waste. Und dass auf der anderen Seite wir diese Bewegung haben, die es sich selber eingepflanzt haben und dadurch aber auch geschafft haben, einen neuen Menschen zu generieren, nämlich dieses Kind, das auch dann durch normale menschliche Fortpflanzung, normal in Anführungsstrichen, dann auch dieses Plastikessen tatsächlich bekommt. Also was ich auch ein bisschen fühle, ist, dass Cronenberg bisschen wie, nur weil ich das jetzt gerade gelesen habe für ein anderes Projekt, man sich bei Platon immer fragt, warum sagt er im Kriton das eine und in der Apologie das andere, warum widerspricht sich Sokrates? Ja, eventuell, weil halt in diesen Dialogen Platon beide Sachen zur Auswahl stellen will. Und das habe ich in diesem Film auch das Gefühl gehabt, dass es einerseits Cronenberg um die Kunst geht und um diese ganze Organgeschichte und daraus was rausgezogen werden kann, und andererseits aber auch um diese menschliche Weiterentwicklung und sowas, und das so gegeneinander gestellt ist. Ich muss noch auf eine Sache noch kommen, weil ich sehr witzig fand, weil ich auch mich gefragt habe, was ist hier mit den Namen und so, und ein völlig anderes Ergebnis hatte als du. Nämlich, ich dachte, Saul Tenser vom Saulus zum Paulus, also jemand, der erst gegen die Kirche ist und dann für die Kirche, weil er so ein bisschen, also eigentlich erst gegen diese abtrünnige Bewegung ist und dann für sie. Und ich dachte, Tens einerseits, wie du sagst, angespannt, aber andererseits natürlich auch Tens Zeit, ne? Also so eine Zeitform irgendwie. Und das ist ja dieses Crimes of the Future, was hier auch noch so drin ist, was irgendwie interessant ist. Mhm. Plus eventuell das dritte, vielleicht ein bisschen zu weit hergehört, aber Tänzer natürlich auf Deutsch auch, ne? Also der Künstler, der Tänzer und sowas, könnte sein, dass das auch so ein bisschen drin ist. Mhm. Und Caprice heißt auch Eigensinn und Laune. Also da dachte ich auch so ein bisschen, er ist ja der so, ja, so, das fand ich auch toll an dem Film. Viggo Mortensen, der sich so gebrechlich durch diesen Film schleppt und irgendwie rausfinden möchte, was ist eigentlich mit dieser Welt und was ist eigentlich mit mir? Und sie, die eigentlich eher lüsterner da durchläuft, ne, diese Gegenüberstellung, ja, aber
so,
auf jeden Fall
so abenteuerlustig,
sprechen die Namen. Und genau, ja.
Sie wirkt auch immer sehr gefasst und sehr bei sich und sehr gesund, wenn man so will, während er immer, genau, gebrechlich und angegriffen, obwohl er ja scheinbar keine Infektionen und so haben kann, ist es dennoch so, dass man das Gefühl hat, er ist wirklich schwerst krank, also er ist wirklich ein Krebskranker, wenn man so will, ne? Mhm. Und ich finde das sehr interessant, also auch die Deutungen, die du jetzt vorschlägst, ergänzen sich ja in gewisser Weise. Und das ist, glaube ich, diese Mehrfachkodierung, die man bei Cronenberg hat, weil wir müssen mal von einer Sache ausgehen. Und das meinte ich bei den meisten Kritiken, die ich jetzt auch zum Film gerade lese, vor allem auch in deutscher Sprache. Man muss wirklich sagen, Cronenberg hat mehrfach belegt, dass er ein sehr belesener und auch philosophisch gebildeter Künstler ist. Und natürlich ist das in seinen Filmen enthalten. Es ist nicht so, dass wir sagen können, oh, das ist jetzt mal so Spekulation und wir lesen das da rein. Das ist das, was wir herauslesen können, weil wir aus der Erfahrung auch mit dem restlichen Werk, wir haben es ja komplett diskutiert, wie du ja schon sagtest, uns bewusst sein müssen, dass er diese Konzepte wieder und wieder, er dreht diese Münze immer und immer wieder, ne? Und guckt sie immer in neuen Reflexen an. Und das würde dazu passen.
Ja, und ich finde, da passt natürlich auch dieses immer wieder und wieder, das finde ich so interessant. Ich war so ein bisschen erinnert, als ich jetzt Kritiken gelesen habe an mich selbst, als ich The Irishman damals von Scorsese gesehen hatte und so gedacht habe, ja, es ist ja wieder dasselbe, irgendwie wie Goodfellas und Casino. Und dann muss ich denken, na gut, aber die Filme sind ja schon total alt. Also es ist ja nicht so, dass er das nur das macht. So. Und das ist ja bei Cronenberg auch interessant, dass jetzt Leute sagen, naja, es ist jetzt wieder nur Body Horror und vielleicht ein bisschen weniger Budget da drin als sonst und vielleicht sieht es auch ein bisschen billig aus. Na gut, können wir abhaken so ein bisschen den Film. Und man ja sagen muss, gut, diese Art von Kino, auch wenn, ist ja nichts, was wir dauernd sehen. Und deswegen ist es eigentlich interessant, das zu betrachten. Einerseits, weil, wie ich finde, auch, wie du auch gesagt hast, immer schon der philosophische Aspekt da drin war. Also die Filme sind ja, vielleicht die ersten stärker, aber ab einer gewissen Phase oft trotzdem, auch wenn sie visuell vielleicht transgressive Szenen hatten, trotzdem ja auch sehr Gespräch gewesen, sehr ruhig und oft auch Kammerspiele in einer Art. Und nicht nur, also nicht nur, weiß ich nicht, Action-Splatter-Filme aus den 80ern oder sowas, und dann hat er sich komplett davon abgewendet. Und deswegen finde ich das auch interessant, sich das hier nochmal halt anzuschauen. Wie baut er das auf und was will er jetzt hier erzählen? Aber es stimmt schon, es ist, das kann man schon sagen, sehr viel drin, auch auf Dialogebene. Ne? Also die Figuren erzählen auch sehr viel. Den Film erzählen die Welt, erzählen ihre Einstellungen dazu. Also es ist nicht so wie vielleicht ein Crash, der hauptsächlich über die Bildebene arbeitet, würde ich sagen. Sondern hier sind auch viel, also hier soll auch eine Welt aufgebaut werden und erklärt werden und unterschiedliche Figuren in dieser Welt aufgezeigt werden.
Also da muss man ganz klar sagen, also da würde ich auf mehrere Sachen jetzt abheben. Erstens Body Horror. Der Film enthält Bilder, die das Abjekte thematisieren, das Ekelerregende und vielleicht auch das Angsteinflößende, wenn man jetzt Angst vor Versehrtheit des Körpers, also die Öffnung des Körpers erzeugt vielleicht Angst, Operationen und Krankheit. Ja. Aber das ist natürlich kein Horrorfilm, das muss man erstmal ganz klar sagen. Und einige der Kritiken, die ich gelesen habe, sind enttäuscht, weil es irgendwie kein Horrorfilm ist, weil er nicht als Horrorfilm funktioniert. Ja, ja gut, hat ja auch eigentlich niemand gesagt. Außer, dass die Leute das einfach vorab behaupten, ja, dass das so sein könnte. Ich meine, genretypisch sind eigentlich viel eher seine Thriller. Also ein Film wie Eastern Promises ist ein Thriller und der funktioniert auch so. Da hat er bewiesen, dass er das im Griff hat. Aber Filme wie Existence zum Beispiel sind ja eher Essays, die also auf der Bild- und auf der Dialog- und Musik- und so weiter Ebene immer ihre eigenen Diskurse entwickeln. Und das, was du eben sagtest, die Art und Weise, wie hier in Crimes of the Future in Dialogen die Themen entfaltet und entwickelt werden, ist ja nur eine Ebene. Und es ist garantiert keine psychologische Ebene. Auch das ist etwas, was einige ja hier vermissen. Das ist aber bei ihm immer anders gewesen. Also er hat immer die, sagen wir mal, das, was man psychologisch lesen kann, eher in die Bilder gelegt. Und die Dialoge waren immer eher theoretisch und essayistisch in dieser Hinsicht. Die Bilder entfernen sich davon, weil sie sehr physisch sind und auch sehr sinnlich und sexuell aufgeladen. Also es gibt, glaube ich, wenige Filme, die eine erotischere Eröffnung präsentieren wie jetzt dieser Film in einigen Momenten und das auch zeigen, wie die Leute darauf reagieren. Aber das ist natürlich metaphorisch und nicht im Sinne des Horrorgenres als grauen Moment gedacht. Ja. Also all diese Dinge basieren ein bisschen auf einem lange gehegten Missverständnis, dass Cronenberg quasi gemessen wird an seinen ersten 4 Filmen, kann man sagen, oder 5. Ja. Weil Scanners war halt sehr erfolgreich. Scanners ist aber nicht einer seiner besten oder perfektesten Filme, sondern Videodrome ist das. Und Videodrome, wenn man ihn heute sieht, ist verstörend, aber er hat keine Spannungsdramaturgie im klassischen Sinne. Ja. Er hat keine Psychologie. Der erklärt auch nicht, warum zum Beispiel der Debbie Harry-Charakter unbedingt bei diesen Snuff-Videos mitmachen will. Also ich meine, wir müssen das hinnehmen, dass das so ist. Genauso wie Kristen Stewart als Timlin hier quasi diese sexuelle Faszination plötzlich in sich entdeckt. Das ist einfach so. Das ist Teil des Mechanismus, den er entfesselt. Und ich finde, da passt Crimes of the Future perfekt in diese Reihe von Filmen, Videodrome, Existence und so weiter, die das einfach mit denselben Strategien weiterführen. Und ja, Kammerspiel ist ein wichtiger Ansatz. Die Künstlichkeit, das ist das Nächste, was du auch erwähntest. Es wird bemängelt, dass die Effekte irgendwie billig aussehen. Wenn man sich das mal heute rückblickend anguckt, auch Filme wie Videodrome, der diese viel gepriesenen physischen Make-up-Effekte hat, sieht trotzdem total künstlich aus. Ist ja nicht so, dass wir das Gefühl haben, da liegt einer am Boden und sein Körper platzt auf und Organe wimmeln da heraus. Das sieht super echt aus. Ich meine, das ist eine fantastische Szene. Und er arbeitet halt jetzt mit aktuellen Mitteln in derselben Künstlichkeit. Und ich denke, das ist Teil seines Stils, genauso wie diese kargen Räume und die Tatsache, dass er so theaterhaft, kammerspielhaft oft in den Szenen arbeitet. Also ich finde, das passt alles perfekt in sein Werk und zeigt, dass er jetzt noch einmal in der Lage ist, das rückblickend neu zu entfalten.
Also du siehst da eine große Kohärenz und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass er anschließt in vielen Diskursen, aber trotzdem Dinge nochmal anders zeigt oder anders einordnet vielleicht. Die eine Sache, die ich wirklich an dem Film, abseits vielleicht von erstmal einer philosophischen Deutung oder einer Aufdröselung des Worldbuildings, die ich einfach spannend fand, ist diese Idee Chirurgie als Sex. Also diese grundsätzliche Frage, die sich hier halt stellt, wo sind die beiden eigentlich ähnlich? Wo unterscheiden sie sich? Warum ist es auch so abstoßend, das zu sehen? Oder ist es das überhaupt? Denn ich fand schon in Teilen, dass man dadurch, dass man eben in Teilen halt sieht, dass es CGI ist, in anderen haben wir ja Practical Effects, also wir sehen auch, dass er, finde ich, damit spielt. Ne? Also dieser, es gibt zum Beispiel diesen Frühstücksstuhl, ne, auf dem Viggo Mortensen sitzt, der dann den Verdauungstrakt irgendwie drückt, weil die Menschen fast gar nichts mehr verdauen können, weil irgendwas nicht ganz stimmt. Wir erfahren ja dann später so ein bisschen, was es ist. Andererseits, wenn Körper aufgeschnitten werden, merken wir, dass hier wahrscheinlich mehr mit CGI gearbeitet wird. Das hat dann so eher so eine Art Künstlichkeit und ich dachte eher, und so habe ich es auch so ein bisschen vom Festivalpublikum wahrgenommen, das ist halt nicht so heftig dann, wie das früher bei Cronenberg war. Aber ich persönlich, da muss ich erstmal von der persönlichen emotionalen Ebene sprechen, finde das mit seinen abstoßendsten Filmen eigentlich in diesen Szenen, weil ich Chirurgie und chirurgische Eingriffe unglaublich ekelhaft finde. Also viel ekelhafter, als wenn Dinge aufplatzen oder so. Weil es wahrscheinlich dieses Kühle ist, dieses Langsame und dieses wahrscheinlich auch Verwissenschaftlichte. Ne? Wir sprechen ja auch von sowas wie chirurgischer Kriegsführung, das ist ja auch so ein Unwort quasi. Weil eigentlich ja, und das ist ja so ein bisschen der Witz bei der Chirurgie, die hilft ja eigentlich den Menschen oder soll eigentlich das Leben verlängern. Ich zum Beispiel habe mir mal den Kiefer gebrochen, hätte man das nicht irgendwie, ich habe jetzt Titan im Kiefer, wäre das nicht so, weiß ich nicht, ob ich da, wahrscheinlich könnte ich noch leben, aber wahrscheinlich nicht mehr so gut. Ne? Also durch diese quasi Errungenschaft der Wissenschaft ja auch chirurgisch eingreifen zu können, auch dadurch, dass wir das alles antibakteriell machen können und sowas, hat sich ja viel entwickelt. Und diese Idee jetzt, dass die Menschen in der Zukunft irgendwie keinen Schmerz mehr spüren oder wenig Schmerz und es sie deswegen aufreizt, das ist ja nichts, was dieser Film, sagen wir mal, intradiegetisch in seinem Worldbuilding richtig erklärt, also warum das so ist, sondern das ist ja etwas, was eigentlich in dem Film so ein bisschen unklar ist, was finden die Leute da eigentlich aufreizend und wie funktioniert das? Und das finde ich ist so eine interessante Leerstelle zum Beispiel, die hier drin ist, die einen erstmal nachdenklich macht. Wie siehst du das hier, diese Zusammenführung von Chirurgie und Sex? Natürlich haben wir auch sowas wie Sadomasochismus, ne? Da tut man sich ja auch weh für dann Lust und so weiter, aber wie findest du diese Zusammenbringung hier? Weil wir hatten es natürlich ein bisschen so bei Dead Ringers vielleicht, klingt es auch ein bisschen an, aber in dieser genauen Form, wie es hier ist, habe ich es von ihm noch nicht gesehen, glaube ich.
Dead Ringers ist eigentlich sehr explizit, weil da sagt ja der eine, in Frauen innen ist irgendwas nicht richtig, das muss er korrigieren. Also das ist ja wirklich eine der radikalsten Thesen, die aus einem seiner Filme kommt. Da du ja jetzt so persönlich da etwas eingebracht hast, möchte ich das durchaus auch tun, denn ich finde, das, was er hier macht, hat eine sehr aus den 90er Jahren meiner Meinung nach nachvollziehbare Logik. In den 90ern hat er ja Crash gemacht und die Erotisierung von Autounfällen und diese Verschmelzung von Metall, Plastik und Fleisch ist natürlich eine Stufe, die hier einfach nur einen Schritt weiter genommen wird. Also quasi das Eindringen mittels der Skalpelle unter die Haut in den Körper als erotische Sensation. Jetzt muss man sagen, im BDSM ist das natürlich klassischerweise der Klinik-Sex, wo ja auch mit Skalpellen die Haut geritzt wird oder mit Kanülen die Haut durchbohrt wird oder auch bestimmte Körperteile durchbohrt werden und dass diese Penetration als die eigentliche erotische Sensation dann wahrgenommen wird und auch quasi die Poesie, wenn dann die Kanüle herausgezogen wird und aus den Einstichstellen dann jeweils ein Tropfen Blut läuft, das wie so eine Art Action-Painting dann betrachtet wird. Also das wäre der BDSM-Aspekt, der auch bei Crash schon eine Rolle spielte. Man darf nicht vergessen, in Crash ist es so, dass die Operationsnarben ja neue Körperöffnungen bilden und in der einen Szene mit Rosanna Arquette ja dann tatsächlich auch diese Operationsnarbe, diese wulstige, als neues Geschlechtsorgan benutzt wird, ne? Vom Protagonisten. Was ich eigentlich persönlich einwerfen möchte, ist, ich war in den 90er Jahren oft in dem Londoner Club Torture Garden. Also bin oft nach London, zweimal, dreimal im Jahr dorthin geflogen, weil dieser Club war damals absolut state of the art, was die Fetisch- und BDSM-Kultur betraf. Und da gab es zum Beispiel einen Performance-Künstler, Ron Athey, der schon quasi mit seinem eigenen Blut, und er war, oder ist, soweit ich weiß, auch HIV-positiv und er hat quasi seine eigene Erkrankung damit thematisiert und seinen eigenen Körper zum Spielfeld seiner Kunst gemacht. Und also quasi mit Körperflüssigkeiten Kunst zu schaffen, mit seinem eigenen Körper künstlerische Werke und Skulpturen zu repräsentieren, ist eine total klar weitergeführte Logik in Crimes of the Future. Mhm. Und also insofern ist das nichts Neues und das behauptet Cronenberg ja auch gar nicht, sondern er führt einfach diese Modelle weiter. Und für mich war das total naheliegend. Also die ganzen Körpertechniken, die man in den 90ern im Torture Garden nicht nur sehen konnte und die dort praktiziert wurden. Also daher kam Branding, Cutting, diese ganzen Dinge sind dort natürlich haben dort eine Rolle gespielt.
Stimmt, wir haben auch hier diese Implantate unter der Haut in diesem Film, was auch so sehr 90er-mäßig ist, stimmt jetzt, wo du sagst.
Absolut, genau. Und insofern sehe ich diesen engen Bezug und das ist einfach dann theoretisiert worden. Jetzt muss man sagen, der Gründer des Torture Garden, David Wood, der als Kunststudent natürlich da diesen Club mitgegründet hat und dann auch später in Büchern darüber reflektiert hat und das Ganze natürlich im Zusammenhang mit Philosophien sieht, die auch den Körper als Subjekt der Kunst sehen, also vom Wiener Aktionismus bis hin zu Georges Bataille als Philosoph, das ist etwas, was bei Cronenberg immer mitschwingt. Und deswegen hatte ich ja vorhin schon mal darauf verwiesen, man kann bei Cronenberg nicht sagen, es ist nicht angemessen, diese Lesarten hinzuzuziehen. Die sind bei ihm einfach inhärent. Und auch wenn sie nur in kleinen Hinweisen vielleicht gestreut werden, in seinem Gesamtwerk sind sie da. Und ich hatte in meinem Buch, letzter Satz zu dem Thema, schon mal Mark Irwin zitiert, der damals nach Dead Zone über Cronenberg sagte, man wird irgendwann verstehen, der einzelne Film ist nur Baustein eines Gesamtwerkes, das dann auch das Gesamtbild von Cronenberg repräsentiert.
Und trotzdem, also nochmal zurück zu den 90ern und so, auch wenn man nicht damit so vertraut ist, finde ich das immer wieder eine andere Art von Schockwirkung in diesen unterschiedlichen Cronenberg-Filmen, bei denen es ja nicht explizit immer darum geht, zu sagen, wir machen jetzt einen Film und die Leute geilen sich an Autounfällen auf oder sowas. Das ist ja nicht Cronenbergs Hauptintention. Ich finde, das ist so mehrdeutig in den Filmen. Aber es ist trotzdem interessant einmal auf dieser einfach direkten visuellen Ebene, weil es etwas mit einem macht, gerade wenn man nicht so damit konfrontiert wurde. Und andererseits ist es, finde ich, für mich aber auch immer noch mal eine andere Art Lust und auch so das Abtrünnige der Lust und der eigenen Gelüste aufzuzeigen, indem man eben zeigt, da sind Leute, die finden das erotisch, oder hier sind eben, ist eine Gesellschaft, die findet das erotisch, und man schaut hin, will eigentlich wegsehen, wenn man jetzt vielleicht zartbeseiteter ist, und kommt damit so ein bisschen auf so eine Ebene, wie funktioniert eigentlich so sexuelle Attraktion und vielleicht auch das, was im eigenen selbst verdrängt ist oder man eventuell erotisch finden könnte. Das, finde ich, passiert halt auch immer, wenn man diese Cronenberg-Filme schaut. Hier ist es ja dann so, dass es dieses Kunststatement gibt. Also Saul, Tänzer, wird als Künstler betrachtet. Selbst die Leute von dieser Regierungsbehörde, die ja eigentlich das alles sammeln sollen und aufhören sollen, dass die Menschen sich selber entwickeln, himmeln ihn irgendwie an. Kristen Stewarts Charakter, du hast auch schon gesagt, so leckt Blut, möchte da auch mitmachen, und er schafft ja die Kunst dadurch, dass er diese Organe irgendwie gebiert, und am Ende stellt sich ja so ein bisschen die Frage, macht er eigentlich aktiv hier so tatsächlich? Macht er das wirklich, oder ist es eben der Akt des Herausschneidens dieser Organe, der eben interessant ist? Wie siehst du das so als Kommentar auf Kunst und vielleicht auch auf so eine Art von Kunstszene? Denn ich finde, dass Cronenberg, also für mich wirkt es so ein bisschen selbstreflexiv, dass ich habe das Gefühl, Cronenberg ist an beidem interessiert. Cronenberg ist daran interessiert zu sagen, ich mache philosophische Statements in meinen Filmen und meine Filme sind voll damit, aber meine Filme sind auch Effektfilme, die eine Art von Unterhaltungswert haben. Es gibt hier eine Szene in dem Film, als hier ein Mann ist, dessen Mund und Augen werden zugenäht und überall anders hat er nur noch Ohren. Und dann tanzt er in so einer Performance. Und dann sagt eine Künstlerin, auch so eine Bodykünstlerin, das ist ja gar keine richtige Kunst, weil er hört ja gar nichts durch diese Ohren eigentlich. Und ich habe mich jetzt gefragt, würdest du sagen, Cronenberg stimmt zu? Das ist dann keine Kunst, wenn der Ohrenmann da durch den Raum tanzt, oder ist er da ambivalenter?
Naja, damit hast du es ein bisschen vorgegeben. Ich denke, er ist ambivalent, weil der Film ist ja auch nicht authentisch. Und das wäre die Frage, ist Kunst nur dann wertvoll, wenn sie gelebt ist, also wenn sie wirklich authentisch das repräsentiert. Man kann natürlich sagen, das, wovon ich gesprochen habe, die Clubkultur der 90er, in denen Modern Primitive Körpertechniken den Körper tatsächlich affizierten, sind authentischer als das, was Cronenberg mit Spezialeffekten und auch digitalen Effekten ja in seinen neuen Filmen repräsentiert. Aber er diskutiert das, und ich denke, er ist da ambivalent, weil die Öffnung des Körpers, die Neugier auf das Innere des Anderen, habe ich das in meinem Buch Ritualen Verführung genannt, ist ja weiterhin etwas, was uns auch verführt, was für uns ein Faszinosum bleibt. Mhm. Und deswegen sind wir dann auch in gewissen Momenten Kristen Stewarts Timlin-Charakter. Also sie kommt ja da eher so neugierig, fast Coming-of-Age-artig, dazu ist sie ein bisschen alt, das ist mir klar, aber so dazu, ne? Also mit so einem Staunen und so einer Zögerlichkeit, ne? Und sie, einmal wird ja auch gesagt, sie traut sich nicht, also sie war, sie konnte da jetzt nicht hingehen zu der Performance und so weiter, ne? Weil die Intensität zu überwältigend ist dann offensichtlich. Aber das sind alles Aspekte, wo ich sagen würde, ja, Cronenberg ist sich dieser künstlerischen Dimension bewusst und präsentiert die auch so. Also es ist nicht zufällig, dass die Musik von Howard Shore, das ist ja in seinem Ensemble seit vielen Jahrzehnten sein Leibkomponist, dass die dann sowas Technoid treiben das bekommt.
Ach, der wenn ist
das
hier dann, auch wieder, okay, interessant.
Ja, Howard Shore, klar. Ah.
Herr der Ringe-Serie hat er nur einen, hat er, glaube ich, nur ein Lied gemacht, aber hier dann mehr, ja. Da sieht man, wo die Allianzen liegen, ja.
Absolut. Also ich denke, er ist auch da voll auf Cronenbergs Seite, und die Musik wird dann total eingängig, ne, und total so tanzbar und so weiter. Ja. Und damit Genau. Und damit signalisiert der Film schon, dass auch Cronenberg sich darüber bewusst ist, das ist ein bisschen so die Unterhaltungsqualität, die sein Film hat. Der Film selbst, würde ich ganz klar sagen, ist nicht unterhaltsam in dem Sinne. Er ist nicht im klassischen Sinne spannend. Er ist nicht so, dass wir uns mit allem identifizieren können und sollen und so weiter. Er ist sehr thesenhaft. Das ist vielleicht die Enttäuschung, die auch einige formuliert haben, nachdem sie ihn gesehen haben. Aber ich glaube, die würden das genauso sehen, wenn sie heute nochmal Existenz sehen oder sowas oder ihn noch nicht gesehen haben, weil der ist genauso auf eine gewisse Weise. Der ist vielleicht witziger. Bei dem neuen Film ist es so, dass der Humor, dieser schwarze Humor, den Cronenberg auch hat, nicht ganz so deutlich ist. Vielleicht sehe ich ihn auch nur noch nicht und muss ihn noch 2-3 Mal sehen, damit ich das...
Ja, das ist eine Frage, ob es an dieser aseptischen Gesellschaft liegt, ne, dass das nicht so humoristisch ist. Also liegt es daran, dass die Charaktere selbst, also keiner so richtig aufbrausend oder so ist. Die sind fast alle
Die sind so taub, ne, weil die ja nicht genau, Schmerz empfinden. Die haben das Drama nicht mehr in sich. Und das ist aber auch so eine Logik. Der Cronenberg ist ein intelligenter Regisseur, der ein Konzept entwickelt, das diese Dinge mitdenkt und auch in die Schauspielführung integriert. Und genauso wie er bei Existenz zum Beispiel diese Reduzierung der Komplexität von Welt, also zum Beispiel, er schreibt an die Country Gas Station, Country Gas Station. Ja? Mhm. Diese Etiketten, das hatten wir auch diskutiert, das ist etwas, was hier durch diese taube Gesellschaft, also die nicht mehr fühlen kann so richtig, repräsentiert wird. Und deswegen ist das auch trauriger und deprimierender. Und ehrlich gesagt, wir leben ja auch, wo wir das hier auch aufnehmen, in einer wirklich beklemmenden und deprimierenden Zeit, die also wirklich einen Abstieg vermittelt. Und deswegen können wir auch am Schluss nicht wirklich uns freuen mit Saul Tenser, der dann quasi in diesem toxischen Gift-Plastikriegel dann seine Erfüllung findet. Es ist nur die Logik noch weiter gedacht, dass wir ja sowieso permanent mit Mikroplastik uns füttern und mittlerweile klar ist, oh, das geht nicht durch die Verdauung durch und dann wieder raus, sondern das lagert sich ab und das wird auch bis ins Blut hinein verarbeitet. Das heißt, wir sind zum Teil Plastik und das ist natürlich die Metapher, die er dafür sucht.
Ja, das finde ich auch total interessant, diesen Aspekt an dem Film. Noch, es hat was Witziges, finde ich, aber vielleicht wie auch manchmal ein Haneke-Film, na, vielleicht nicht so ganz so auf diese Art, aber ich finde, alles, was sehr ernst sein soll oder ernst anmutet, hat natürlich auch immer irgendwas Witziges, weil es manchmal so angestrengt ist. Und hier, na, das trifft vielleicht nicht ganz das Bild darauf, aber diese beiden WissenschaftlerInnen und auch der Polizist. Du hattest schon angesprochen, dass die Filme meistens nicht so eine Erzählökonomie haben in dem Sinne, dass die besonders spannend ist, also dass es wirklich darum geht, hier muss jetzt der Fall aufgelöst werden. Und das finde ich eigentlich spannend, weil es fängt ja fast an wie ein Krimi. Wir sehen eine Mutter, die ihr Kind tötet, na, nicht ein Krimi, aber ein Thriller, und wir fragen uns, okay, warum hat sie das gemacht? Aber der Film ist nicht so richtig daran interessiert, das jetzt unbedingt schnell aufzulösen oder sowas, und dadurch hat das alles ja sowas Langsames. Und dann haben aber die einzelnen Figuren manchmal was Komisches, weil die auch nur so halb daran interessiert zu sein scheinen. Also einmal der Polizist, der irgendwie es auch einfach interessant findet, was hier abläuft. Wir haben nie so das Gefühl, gleich stürmt das SWAT-Team da diese Untergrundbewegung. Wir haben bei der Untergrundbewegung nie das Gefühl, gleich fackeln die hier alles ab. Und wir haben auch bei den Leuten von diesem Institut, dem einen, der bei diesem Beauty-Pageant dann mitmachen will, Kristen Stewarts Figur, die sich da irgendwie auch aufgehalten an dieser ganzen Szene, so das Gefühl, irgendwie ist das auch nicht richtig wissenschaftlich, was die da eigentlich machen. Also dadurch, dass die Gesellschaft so die Anspannung ein bisschen auch verloren hat auf eine Art oder beziehungsweise den Schmerz, scheint es auch so ein bisschen egal zu sein oder die zeitliche Dringlichkeit nicht mehr so richtig zu existieren. Und das ist auch, wenn man es schaut, finde ich ein bisschen witzig. Ich würde aber nochmal aufs Mikroplastik auch zurückkommen wollen, weil ich finde, dass der Film fast im ersten Bild das ja schon drin hat. Das Symbol der Spaßgesellschaft ist ja auf jeden Fall, oder vielleicht sogar der Post-Spaßgesellschaft, dieses Kreuzfahrtschiff, was da gekentert ist, was ja, es gibt ja wenig Symbole, die so für die Ausbeutung des Menschen und der Natur stehen, wie das, also verpestet die Meere, Menschen aus dem globalen Süden werden quasi versklavt, um da zu arbeiten, und halt, es gibt unfassbar viel an Essen und Sachen da. Und dann sehen wir halt den Jungen, der halt, ja, was ist er? Ist er so eine Art Lösung? Weil es ist ja ein Science-Fiction-Motiv, das wir kennen von Blade Runner und so von anderen Filmen, dass es so einen neuen Children of Man vielleicht ein Kind gibt, das anders ist. Und witzigerweise stirbt das, aber Saul Tenser wird ja dieses Kind dann am Ende. Sorry, ein Frosch im Hals.
Ein Plastikfrosch.
Genau. Ja, stimmt, Saul Tenser wird doch auch, mir ist dann auch ein bisschen
genau, der kann auch nicht mehr schlucken und sowas.
Und so ging es mir beim Film gucken auch.
Ja. Also ich finde, das ist ja das, was ich mit Bildmetaphern auch meine, dass er diese gegenwärtigen Phänomene auf eine Weise verdichtet, dass sie uns wirklich angehen, dass sie uns betreffen und dass wir sie auch wirklich spüren. Das mit dem Kreuzfahrtschiff, das ist eine sehr schöne Beschreibung, das sehe ich nämlich auch so. Und das heißt, der Film hat natürlich Bezüge zu einer Alltagserfahrung oder auch Nachrichtenmeldungen, die wir kennen. Und dann setzt er uns dieses Kind dahin, das da so spielt und irgendwas sucht. Und das Bild, wo das Kind dann später im Badezimmer in diesen Plastikpapierkorb so beißt, so richtig herzhaft. Das ist schon verstörend. Also das sind Dinge, die lassen uns wirklich nicht kalt und die stellen auch unsere Welt nachdrücklich in Frage. Nochmal Das ist natürlich nicht humoristisch. In der Tat, der Umgang innerhalb, in der Binnenstruktur des Films, wie die Figuren dann damit umgehen, das hat tatsächlich etwas Komisches in dieser reduzierten. Aber das liegt auch wieder daran, dass die Menschen ja, wie gesagt, nicht mehr so empfinden. Und diese Abstumpfung ist natürlich auch ein Phänomen, das wir durch Konsumphänomene, durch eben luxuriöse Phänomene, die uns quasi die Sinne betäuben, dass wir auch nachvollziehen können. Also im Grunde ist das wie in Science-Fiction-Modellen grundsätzlich ja so eine Übersteigerung unserer Gegenwart und eine Verdichtung der Probleme unserer Gegenwart bis hinein in Bereiche, die wehtun. Was ich noch ergänzen möchte, also diese beiden Designerinnen des Objekts, das Sarg mit K heißt, was aber mit Sicherheit der deutsche Begriff Sarg sein soll, weil es ist ein Sarkophag und da gibt es diese verspielte Szene, wo die beiden, die halt wirklich wie so ein lesbisches Pärchen dann so sich komplett nackt ausziehen und dann in diesen Sarkophag hineinlegen. Und das hat aber überhaupt keinen Sinn. Also sie wollen einfach dann nur eine Affirmation von dem Léa Seydoux-Charakter, der sie dabei beobachtet, Caprice, das Spielerische dabei, ne? Und das ist zum Beispiel etwas, was ich bei Cronenberg ganz früh in Filmen schon sehe, dass er nämlich diese heutige, und das will ich mal unterscheiden, die heutige Idee von Queerness ist ja nur noch besessen von der Auflösung von Gendergrenzen. Es geht immer um Genderfluidität. Queerness war aber, als dieser Begriff aufkam, auch in den 90ern wurde der populärer, viel, viel mehr als das. Und Cronenberg ist sich dessen bewusst und hat immer damit gearbeitet. Für ihn ist es nie ein Problem gewesen, dass Geschlechterdefinitionen aufgelöst werden oder Heterosexualität nicht normativ gehandhabt wird und in alle möglichen Richtungen sich erweitert. Es geht ja um viel mehr. Es geht darum, den Körper selbst zu transformieren, den Körper zu erweitern. Ja. Und deswegen ist meines Erachtens der Begriff von Queerness, den man in Cronenbergs Filmen diskutieren könnte, in Filmen wie Existence, Crash, aber auch Crimes of the Future, dem gegenwärtig diskutierten Begriff von Queerness enorm überlegen und wesentlich weiter, also wirklich mehrere Schritte weiter. Ich habe sogar das Gefühl, dass die Queer-Diskussion zurückgegangen ist in der Besessenheit, etwas gesellschaftlich in die Realität umzusetzen, was aber utopisch schon viel weiter gedacht war und vielleicht auch konstruktiver wäre, wenn man das so ernst nehmen würde, wie er das sich auch da fabuliert. Und das, finde ich, ist ein weiterer Subtext, den der Film mitträgt. Aber
wie genau, meinst du, das habe ich nicht ganz verstanden, warum ist das, wie ist das jetzt in diesem Film weiter gedacht, in dieser Szene
zum Beispiel? Weil das für ihn kein, also für ihn sind zum Beispiel solche fluiden Paar- und Sexualitätskonstrukte überhaupt kein Problem. Ja, die sind einfach da, die werden mitgetragen und mittransportiert, aber nie als Problem, sondern das eigentliche Problem ist viel weiter gedacht. Das ist das Problem, wie entwickeln sich unsere Körper angesichts eben dieser Umweltfaktoren, also Mikroplastik und so weiter. Und das ist dann das, wo er anknüpft und nicht eben diese Dinge, die eben in einer ganzen Menge aktueller anderer Filme zum Hauptproblem erkoren werden. Ja, also da ist er jenseits davon, meiner Meinung nach.
Finde ich auch auf jeden Fall den spannendsten Aspekt hier, weil es einerseits so gegenwärtig ist und weil, du hast es schon angesprochen, es etwas ist, was immer mal so aufkommt, aber wir noch nicht ganz verstanden haben, glaube ich, wie das Plastik, also wie nicht nur die vom Menschen gemachte Klimakrise natürlich auf den Menschen zurückwirkt, weil sich die Umwelt verändert und dann zum Beispiel gibt es ganz viel Hitzetote und so weiter oder Menschen ertrinken. Kreuzfahrtschiffe kentern ja hier in diesem Film. Und andererseits aber sich diese Konsumform auch in den Körper rein frisst, nicht nur innerhalb von vielleicht bestimmten Vorstellungen, die man hat oder die dann übernommen werden, sondern tatsächlich auch in Form von Mikroplastik in den Körper rein, was ja ein Begriff ist, der hier in dem Film gar nicht vorkommt. Aber die Idee, dass der Mensch selbst Organe entwickelt durch einfach Evolution, die ihn dazu befähigen, das Plastik aufzuessen. Und was ja hier schon angelegt ist in dem Film, ist das Plastik wieder also den Müll, den er selber in die Welt gesetzt hat, eigentlich wieder aufzufressen. Am Ende eigentlich. Das ist ja schon interessant. Ich weiß aber nicht ganz genau, abseits davon, dass die Idee interessant ist und ich spannend finde, dass er da eben, wie ich vorhin meinte, auf zwei Wegen hinkommt. Einerseits, weil Saul Tensor das selbst kreiert, dieses Organ, oder es einfach in ihm wächst. Und auf der anderen Seite wird es technisch kreiert, dieses Organ. Und die Gesellschaft versucht ja irgendwie, die Menschen so zurückzuhalten. Da habe ich noch nicht ganz zu Ende durchgedacht, was das für Implikationen eigentlich hat und wie sich das eigentlich deuten lässt. Weil das ja irgendwie seltsam ist, oder? Diese Idee, dass der Mensch entwickelt sich dann so weit, dass er dann einfach am Ende, also was ist hier angelegt, dass wir dann wieder die Welt wieder rein, wieder sauber essen eigentlich von allem, was wir angerichtet haben. Ein bisschen schon.
Das wäre natürlich eine positive Utopie, wenn man so will, in der letzten Konsequenz. Vor allem basiert sie auf einem realen Umstand, nämlich, dass es ja plastikfressende Bakterien gibt, die auch entdeckt wurden. Und sagen wir mal, es ist ja nur ein nächster Schritt zu überlegen, auch vielleicht durch genetische Konstruktionen, kann man diese Bakterien nicht als Teil des Verdauungstraktes in den Menschen quasi aktivieren? Das wäre ein Science-Fiction-Modell natürlich, aber das ist genau diese Idee. Und was würde das mit dem Körper letztendlich machen? Der Körper würde quasi das, was als Müll definiert ist, als neue Nahrung begreifen und daraus Energie gewinnen. Und das ist eigentlich, glaube ich, dieses Modell, das dem zugrunde liegt. Cronenberg bleibt aber im Film bewusst uneindeutig, was das betrifft, und lässt uns auch quasi diese Wahl. Also ist das konstruiert, ist das gewachsen, ist das Evolution? Accelerated Evolution ist ja so ein Begriff, ja, der da eine Rolle spielt, also die beschleunigte Evolution. Das ist natürlich auch etwas, was beschleunigt das eigentlich? Der Begriff Accelerationismus ist ja aktuell wirklich ein häufig verwendeter Begriff. Und offenbar sind wir in einer Beschleunigungsgesellschaft aktuell. Und auch das nimmt der Film natürlich dann auf in seine utopischen Modelle. Mhm. Wir können das beobachten, auch die Art und Weise, wie schnell sich tatsächlich Dinge verändern, und zwar nicht nur zum Guten, sondern auch zum Schlechten. Also diese Dynamiken sind einfach total überdreht mittlerweile. Mhm.
Ja, ich würde auch sagen, es ist keine Eindeutigkeit sowieso der Technikfrage bei Cronenberg. Das ist ja auch immer eine aktuelle Debatte. Technikgläubigkeit schon geht bis zurück eigentlich zur Aufklärung oder vielleicht sogar auch noch früher. Befreit die Technik den Menschen oder geht es nur, wenn man sie auf eine bestimmte Art und Weise benutzt? Das ist ja auch bei Post- und Transhumanismus eine Frage, wie weit sollen Eingriffe gehen, wie weit soll man die Gesundheit des Menschen zum Beispiel tunen oder nicht? Und stimmt, hier wird auf beiden Wegen, gerät man dahin, und eigentlich ist es ein, könnte es positiv sein, sowas zu entwickeln, aber es ja ist so die Frage, ob das dann tatsächlich die bessere Gesellschaft wäre oder nicht, die er hier sieht. Und deswegen würde ich auch sagen, der Körper und die körperliche Entwicklung ist irgendwie mehrdeutig, aber die verändert auf jeden Fall den Menschen. Und ich finde gerade witzig hier die Schwäche der Regierung, also des Eingriffs der Regierung. Die Menschen scheinen es eher verinnerlicht zu haben, dass sie sich nicht weiterentwickeln sollen, so richtig, ohne dass wir so richtig große Form von staatlicher Kontrolle eigentlich hier sehen. Das finde ich auch nochmal ganz interessant, wie er das so politisch eigentlich aufspannt, ja.
Also der Film deutet auch Dinge an, die wir jetzt quasi in der amerikanischen Kontexten von außen beobachten können, die wir aber auch in unserer eigenen Gesellschaft haben. Verschwörungstheorien, die bei näherer Betrachtung ihre eigene Realität nicht nur hervorbringen, sondern wirklich physisch werden lassen. Und es ist nicht zufällig, finde ich, dass Viggo Mortensen ja wie so ein Ninja dann verkleidet, so buchstäblich im Dunkeln, ja, diese Dinge erkundet. Und auch immer die Frage ist, welche Position hat er eigentlich, weil er ja sowohl mit der Polizei und dem Staat als auch mit den Künstlern und anderen dann halt quasi interagiert. Und das deutet der Film genauso an. Und ich meine, Cronenberg ist jemand, der natürlich sehr genau die Mechanismen, also Verschwörungstheorien und so weiter, kennt, die er dann so abstrakt so mit einfließen lässt als Subtext. Und in unserer eigenen Entwicklung in Deutschland haben wir ja auch diese Phänomene, dass Verschwörungstheorien deswegen so gefährlich sind, weil sie für manche Leute derartig real sind, dass die daraus eine Gesellschaft gesellschaftliche Realität erst formen. Mhm. Ja. Und auch, also wo vorher nichts Substanzielles ist, wird etwas Substanzielles geschaffen, das dann eine selbsterfüllende Prophezeiung hervorbringt. Mhm. Also die Bestätigung auch noch. Wir haben es ja gesagt, das ist da. Und das sind aber eigentlich nie die gesellschaftlichen Entwicklungen, die irgendwie wünschenswert sind, sondern es ist fast immer genau ein weiterer Schritt auf den Abgrund zu. Und das, finde ich, das schwingt hier mit, ohne dass es wirklich thematisiert wird.
Ja, und was noch so ein bisschen auch mitschwingt, ist, finde ich, diese Idee, dass gegen die Klimakrise auf die eine oder andere Art, also gegen diese Ausbeutung der Natur, vielleicht auch durch den Menschen, dann versucht werden wird, Lösungen zu finden. Einerseits auf menschlicher Seite, was können wir tun, wie verändern wir uns? Und auf der anderen, das sind vielleicht dann diese Menschen, die dann anfangen, diese Plastikriegel zu fressen. Und andererseits die Natur selbst schafft dann hier natürlich einen Organismus, der es macht, aber in der echten Welt ja, arbeitet sie vielleicht daran, uns auszurotten, auch wenn die Menschen das natürlich überleben werden. Was hat ihr, weil das jetzt, glaube ich, eine recht positive Besprechung von uns war, zu diesem Film an, vielleicht als vorletzte Frage, nicht gefallen an Crimes of the Future? Gibt es was, wo du dachtest, die Idee habe ich schon bei ihm gesehen, das fand ich nicht so interessant gewählt, hier wäre noch mehr gegangen? Ich finde, man hätte noch mehr in Form und Operationsszenen eventuell erzählen können. Ich fand, es war dann doch sehr viel inhaltliche Diskussion von sehr vielen unterschiedlichen Charakteren. Ich habe Spaß daran, das so aufzudröseln, aber ich dachte mir, ein bisschen mehr Form hätte ich vielleicht dann doch gerne gesehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Gut, das ist jetzt persönliche Meinung in diesem Fall, weil ich ja mich nicht als Filmkritiker begreife. Deswegen ist das etwas, was ich jetzt nie ins Zentrum stelle. Aber wenn du mich direkt fragst, muss ich sagen, ich fand die erste Sichtung anstrengend. Das basierte auch darauf, dass der Film so dialoglastig ist. Ich fand ihn sehr thesenhaft in der Hinsicht, was ihn manchmal platt erscheinen lässt. Also das war ja auch was, was in der Kritik manchmal eine Rolle spielt. Das ist aber eine Falle. Viele der Aussagen erscheinen platt, werden aber dann gekontert auf der visuellen Ebene.
Stimmt, und manche erschließen sich auch später dann erst. Also ich fand zum Beispiel ganz interessant, dass in dem anderen Crimes of the Future Film von 1970 es ja auch einen Mann gibt, der Organe gebiert und die sich abschneidet. Also wir sehen hier schon, diese Idee gab es früher. Und irgendwann, da wird sowas gesagt wie, his body is a galaxy, his organs are solar systems. Und als Viggo Mortensens Figur diese Mörderin dann fragt, was passiert denn, wenn wir das Kind aufschneiden? Was finden wir da drin? Sagt sie auch Outer Space. Also wir sehen so Sachen, die vielleicht ein bisschen komisch wirken, dass sie auch so Spiegelungen sind. Und das finde ich dann auch in diesem Film, glaube ich, noch ganz interessant. Crimes of the Future, dieser Titel, dass man den Titel nochmal doppelt und dass er auch so vieldeutig lesbar ist. Einerseits ist dieser Crimes of the Future Film vielleicht so ein zukünftiges Verbrechen am alten Film. Also das finde ich noch witzig für diesen alten Film. Ist das ja hier der neue Film aus der Zukunft, der nochmal den Titel nimmt und es nochmal anders irgendwie darstellt. Er will den quasi rückwirkend so ein bisschen auslöschen. Aber das lässt sich so vieldeutig lesen. Das finde ich deswegen ganz tollen Titel und auch eigentlich cool, den nochmal zu benutzen. Weil einerseits die Frage ist, sind einerseits die Crimes of the Future vielleicht hier diese öffentlichen Operationen, die aber in der Zukunft keine Verbrechen mehr sind? Oder sind es Verbrechen, die begangen werden aufgrund der Zukunft, also darauf, wie da, zum Beispiel, dass dieser Junge umgebracht wird, ist ein Crime of the Future, weil er Plastik ist, was ja eigentlich eine natürliche Entwicklung ist. Oder sind es Verbrechen, die vielleicht noch in der Zukunft sind, ne, die noch über diesen Film hinausweisen? Das fand ich irgendwie total interessant. Deswegen finde ich auch, ja, lohnt sich sehr, diesen Film anzuschauen. Weißt du, hast du noch irgendwas zu so, was ist hier das Crime? Was ist das
Verbrechen? Ja, das ist eine interessante Frage, weil der Titel ist eine Provokation in gewisser Weise, weil er uns die ganze Zeit dazu verführt, nachzudenken darüber, was ist das Verbrecherische, was ist das Illegale, wo ist eigentlich, wer entscheidet das? Das ist eigentlich die wichtigste Frage, denn oft sind Cronenbergs Filme immoralisch, also in so einem philosophischen, nietzscheanischen Sinn. Sie sind über der Moral, jenseits von Gut und Böse. Er bewertet das nicht. Und deswegen, ein Verbrechen zu diagnostizieren, muss man ein klares, ethisch und moralisch begründetes System erstmal zugrunde legen. Und das hebt der Film in gewisser Weise auf. Von daher denke ich, der Titel ist eine mehrfache Provokation. Unter anderem, wie du ja sagtest, weil er sich auch auf den frühen Film bezieht. Und da muss man sagen, diese beiden frühen Filme, Stereo und Crimes of the Future, die beide Bezüge da haben übrigens, die sind ja beide eigentlich Stummfilme mit Off-Kommentaren. Ja. Also quasi, das sind Essays. Und Cronenberg ist jemand, der mit seinen Filmen durchaus essayistisch, genau mit der Bedeutung dieses Wortes, als einem Versuch, sich solchen Konzepten annähert. Ja. Und das, finde ich, ist in diesem Film, wenn man das verstanden hat, kann man den Film mit großem Gewinn sehen. Wenn man das Gefühl hat, oh, ich möchte jetzt einen voll krassen Body-Horror-Film sehen, da würde ich sagen, ist Brandon Cronenbergs Possessor mit Sicherheit der Film, der etwas befriedigender ist. Der hat nämlich auch die mehrfache Ebene, aber er hat halt natürlich auch diesen Thriller-Charakter. Und das ist etwas, was Crimes of the Future total abgeht. Von daher ist es vielleicht so, dass der Film zunächst mal missverstanden wird und dann irgendwann auch quasi genauso gewürdigt wird wie seine anderen Filme. Es ist nämlich auch so, dass so ein Film wie Existenz wurde ja verglichen mit Matrix und dann sagten alle, ja, das ist ja total all, wie der aussieht. Und irgendwann hat man verstanden, ja, Matrix hat sich aber überlebt und ist nur ein Bild seiner Zeit und seiner Popkultur gewesen und Existenz ist gerade deswegen besser und interessanter, weil er sich dem verweigert hat und weil er eher dieses Drollige und dieses Bizarre da eingebaut hat. Und ich finde es auch wieder interessant. Cronenberg ist jemand, der wirklich von außen guckt. Er ist ein Intellektueller, der eben Filme macht. Und statt Essays zu schreiben, er hat ja jetzt auch einen Roman geschrieben und so weiter, der ist genauso, das muss man ganz klar sagen. Also der Roman ist sehr stark so, wie dieser Film hier ist. Also sehr thesenhaft und sehr textlastig und so weiter. Mhm. Aber er arbeitet mit starken visuellen Motiven, also die er in der Literatur auch beschwört und die er im Film natürlich zeigt. Insofern, wenn man den Film...
Meinst du den, oder?
Wenn man bereit ist, das so hinzunehmen und sich wirklich für diese Themen interessiert, ist es extrem produktiv, den Film zu sehen. Wenn man einen spannenden oder gruseligen Genrefilm sehen will, wird man definitiv enttäuscht sein.
Ja, ich würde auch, das war eigentlich ein gutes Abschlussstatement von dir zum Film, wir würden beide empfehlen, sich diesen Film anzuschauen. Du hast gesagt, wann ja und wann eher nicht. Ich bin aber nicht so abgebrüht immer, dass ich sagen würde, nee, das ist, ich finde das trotzdem auch eklig, ich finde das trotzdem visuell auch beeindruckend. Ich finde, der Horroraspekt kriegt einem manchmal bei Cronenberg dann doch, weil es so aseptisch ist zwischendurch und man denkt, was passiert denn jetzt? Und ich finde gerade auch, als diese Frau da das Gesicht aufgeschnitten bekommt und sowas, weiß man zwischendurch auch gar nicht, in was für einem Film sitze ich, was sehe ich gerade? Und dann sieht man Lea Seydoux, die davon einfach begeistert ist und sich denkt, ich will das auch. Und ich finde gerade durch diesen Unterschied, also dadurch, dass wir die aufgeschnittenen Körper sehen und gleichzeitig diese erotisierten Menschen, ist das auch eine ganz bestimmte Art von Gefühl und auch Affekt auf jeden Fall, die der Film auslöst. Deswegen würde ich empfehlen, ihn zu schauen, auch vor allem jetzt im Kino, denn da läuft er ja dann jetzt und wie oft kann man schon neuen Cronenberg da schauen? Genau. So viel dazu. Markus, vielen Dank für deine Zeit und dass du bei uns zu Gast warst, nochmal um über diesen Film zu sprechen.
Gerne wieder.
Markus, genau, dich findet man unter anderem auf Social Media. Ich verlinke das in den Shownotes und auch die Projektion. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino und beim Stream. Tschüss.
Tschüss.
Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ich mache den Podcast zusammen mit Lukas Bawenschik, Barbara Wolfram, Lena Kosek, Jan-Erik Thonberg, Christoph Dobitsch, Yannick Nolting und Clara Atlanta-Krön. Und wir alle freuen uns, wenn ihr uns finanziell unterstützt auf steadyhq.com/katz. Dann bekommt ihr jeden Monat ein großes mehrstündiges Special von uns und kommt auf unseren Discord-Server, wo wir täglich über Filme und Popkultur diskutieren. Ab 3 Euro im Monat seid ihr dabei. steadyhq.com/katz. Ist die Adresse. Danke für den Support. Bis nächste Woche.